Also ganz so scharf.
Oder sagen wir zweitrangig.
Aber das andere traue ich mich wirklich zu sagen, obwohl die ganze Tradition auch in der christlichen Philosophie und Fundamentaltheologie es immer von dem sogenannten Kontingenzbeweis gemacht hat, eben von dem Platon hier, von dem wir schon gesprochen haben, die haben immer so auf die Welt geblickt. Und so habe ich das auch pflichtgemäß auch in meinen Vorlesungen natürlich dargelegt. Aber ich habe dann immer angeschlossen und habe gesagt, unmittelbar näher ist mir tatsächlich diese Erfahrung in mir selber. Denn die Welt, die ist ja so groß, manche Leute finden das ja vernünftig. Sie denken dann, wenn Gott da mit den Milchstraßen beschäftigt ist, wird er sich nicht gerade um meine kleinen Schweinereien kümmern. Das ist natürlich falsch gedacht, denn eine absolute Wirklichkeit, Bewusstsein, Freiheit und Liebe, die kann sowohl das Ganze wie alles Einzelne fassen und denken. Aber dass das dem Menschen erstmal ferner liegt, da in den riesigen Weltraum zu gucken und zu sagen, wo bin ich denn da als Stäubchen auf einem Stäubchen, das leuchtet doch ein. Während in dieser Weise, wo ich gemeint bin, und zwar im Gewissen, ich ja unvertretbar gemeint bin, 2 mal 2 ist für alle 4, aber mich selber kann niemand anders vertreten. Mein Eintreten für den Menschen, mein Stehen zur Wahrheit, das kann mir niemand abnehmen und niemand an meiner Stelle tun. Hier ist jeder von uns ganz ernst genommen und gemeint und darin gründet, wie gesagt, die Menschenwürde.
Und an dieser Stelle kann man auch nichts anderes einsetzen als Gott?
Die Leute können andere Namen einsetzen, aber jetzt müssten wir uns ja darüber unterhalten. Vielleicht kommen wir dann jetzt wieder auf diesen Punkt zurück, zu sagen, was ist das Größtdenkbare? Denn auch die sogenannten Gottesbeweise, da ging es ja nicht darum, zu gucken, finde ich irgendwie so wie mit einem metaphysischen Lackmuspapier irgendeine göttliche Säure im Weltall. Sondern es ging ja darum, welche Instanz, welche Wirklichkeit kann es denn verdienen, dass ich sie als die Urwirklichkeit bezeichne? Also die Eltern doch offenbar nicht, ja von mir ganz zu schweigen. Kann das die Menschheit sein? Sowas haben ja die Leute auch schon gemeint. Kann es die Erde sein? Kann es die Welt als Welt sein? Ist die in diesem Sinn göttlich, wo Pascal gesagt hat, das Weltall kann mich zerschmettern, aber ich bin größer als das Weltall, weil ich es weiß? Also es geht nicht darum, in dem Sinn eine Wirklichkeit zu suchen, die wäre es dann, sondern erstmal zu gucken, welche Wirklichkeit wäre denn so, dass man sich darauf gründen kann, wieder zurück nochmal eben zum, was Luther gesagt hat, wo man darauf vertrauen kann, oder was mir lieber ist, welche Wirklichkeit ist so, dass man nicht mehr über sie hinaus fragen kann, weil sie genau die Dimension ist, von woher alle Fragen und alle Antworten sich erst stellen, von woher sich zum Beispiel unser Protest gegen das Unrecht und den Schmerz und das Leid in der Welt her begründet. Oder entspringt das bloß aus unseren schwachen Magennerven? So etwas ist ja gemeint. Und dann, wenn man das ein bisschen geklärt hat, dann, meine ich, dürfte man sich dann auch trauen, das Gott zu nennen. Und dann klingt das in einem ersten Schritt tatsächlich etwas abstrakter. Das finde ich aber von Vorteil gegenüber den sich aufdrängenden Bildern eines alten Mannes mit weißem Bart.
Sie haben eingeschaltet im Kurs Null bei Radio Horeb zu den Gesprächen über den christlichen Glauben. Heute mit Professor Dr. Jörg Splett. Er ist katholischer Philosoph an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Jetzt haben Sie mir mit den Magennerven das Stichwort geliefert. Wir laufen so durch unser Leben und machen ja die Erfahrung, dass wir uns eigentlich auf recht weniges wirklich hundertprozentig verlassen können. Und nur ausgerechnet an dieser Stelle, wo es wirklich um, ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, doch eigentlich um alles geht. Und jetzt laufe ich durch die Welt, ich irre mich ständig. Wer oder was bewahrt mich denn davor, dass ich jetzt entweder einem Scharlatan oder mir selbst in die Falle gehe?
Auf dieser ersten Stufe habe ich ja gerade, deswegen ist es auch so wichtig mit der Unsichtbarkeit und allem, habe ich ja einerseits mich nicht an irgendeiner hier in der Welt begegnenden Einzelwirklichkeit festgemacht. An keinem Guru, an keinem Menschen, an keinem Papst, das sind ja alles spätere Themen. Sondern ich bin erst nur bei dem Punkt, man könnte es wirklich so ausdrücken, wie das Augustinus ausgedrückt hat, Gott und meine Seele, also ich bin da und worauf gründe ich mich letztlich? Man kann sich auf nichts, das muss man, glaube ich, in aller Schärfe sagen, allerletzt kann man sich auf nichts in der Welt stützen und verlassen, angesichts dieser Grundfragen von Leben, Tod, Freiheit, Schuld, das, wovon her meines Gutseins sollens oder meines Gutseins sollen dürfens, als eben auf diese Ungreifbarkeit. Und dann wird man sagen können, ja, warum so schrecklich ungreifbar? Ja, gerade umgekehrt. Wenn es greifbar wäre, würde ich es ja noch umgreifen. Dann wäre es nicht das, wäre es das, was ich halte, aber nicht, was mich hält. Dann wäre es in mir zu Hause, aber nicht in ihm. Ich muss also genau, das klingt vielleicht verblüffend, aber ich muss genau das, was uns eigentlich belastet, nämlich diese Ungreifbarkeit, die Unfasslichkeit, voraussetzen. Denn alles, was ich fassen kann, auf das kann ich mich letztlich nicht stützen.
Das hört sich in der Tat überraschend an. Normalerweise verbindet man eigentlich mit einem religiösen Menschen jemanden, der eine ganze Menge Antworten parat hat auf viele Fragen, die sich in der Welt stellen. Und jetzt sagen Sie eigentlich, naja, das ist nicht ganz das, was eigentlich gemeint ist, sondern es ist Ergebnis eines langen Frageprozesses, der eigentlich nicht endet. Also, oder eines Suchens.
Ja, eben.
Oder eines Aufsuchens vielleicht.
So kann es ja, ja und nein. Also einerseits hört tatsächlich das Suchen nicht auf. Aber es gibt ein Suchen, wo ich noch nicht gefunden habe. Und es gibt ein Suchen, wo ich dann Halt gefunden habe. Also der große Theologe Hans von Balthasar hat mal gesagt, an wen kann man sich halten? Und da sagt er, an den, der sagt, halt mich nicht fest. Das ist eigentlich das, was ich hier im ersten Schritt meine. Karl Rahner hat immer geredet von dem ungreifbaren Geheimnis, von dem Dunkel, das dort da ist und dem Schweigen. Und jetzt ist, wenn ich das mich darauf einlasse und nicht voreilig mich an irgendetwas klammere, dann geht in einem zweiten Schritt, kommen dann Antworten. Aber das muss zuerst geschehen. Man könnte es auch mit dem Philosophen Kierkegaard ausdrücken. Er sagt, die Freiheit, wenn sie in ihre eigenen Möglichkeiten guckt, die packt der Schwindel. Und dann versucht man in dem Schwindel nach irgendeiner konkreten Wirklichkeit zu greifen und die festzuhalten. Und das ist dann prompt das, was man in der religiösen Sprache Götze nennen muss. Denn Gott ist erstmal der Unfassbare, der Unsichtbare, der sich entzieht. Alles andere ist weniger als Gott. Und dann habe ich zwar den Vorteil, dass ich da was in der Hand habe, aber ich habe den Nachteil, dass es mich nicht trägt. Ich muss also diesen Sprung tun. Manche Leute empören sich dann und sagen, warum? Das ist die Erpressung der Alternative. Das ist ja alles oder nichts. Vogel frisst oder stirbt. Aber genau das haben wir ja vorhin gesagt. Es geht wirklich um alles oder nichts. Lasse ich mich darauf ein und schaue hin und alles, was hier weniger ist, wo ich Probleme, Einwände habe oder so, das kann es nicht sein. Das, was ich begreife, das kann nicht Gott sein, sondern es kann nur diese Wirklichkeit sein, die jetzt mich ergreift. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich bin ja da. Ist ja nicht so, dass da gar nichts wäre und ich auch nicht. Sondern erstmal bin ich da als jemand, der lebt, als jemand, der denken kann, der wollen kann, der lieben kann, dem immer schon Liebe und Wohlwollen begegnet ist, sonst wäre er nämlich an Hospitalismus gestorben. Keiner von uns steht ja am Nullpunkt, sondern jeder hat schon immer ein Leben, eine Vergangenheit, auf die er zurückblickt und die er anzunehmen hätte. Ich meine also, wir müssten diese Spannung zusammendenken. Auf der einen Seite Ungreifbarkeit und Unfasslichkeit. Andererseits die Erfahrung des immer schon Getragenseins. Wir leben und können unser Leben keinen einzigen Augenblick garantieren. Wir denken, wir machen Einsichten, wir machen Erfahrungen und alles das. Natürlich, wir tun's. Aber wir können doch nicht machen, dass wir das tun. Das wird uns auch nochmal geschenkt. Gerade übrigens, wenn es uns gelingt, anständig zu sein, sind wir doch dankbar. Wenn wir ein letztes Wort runterschlucken in einem Streit, wenn wir uns versöhnen, wenn wir eingestehen, dass was falsch war, haben wir getan. Wir sehen das ein, wir tun das. Nicht wir werden gelebt, wir leben. Und doch kann ich mein Leben keinen einzigen Augenblick garantieren. Insofern ist es also nicht, so wie das beim Pascal klingt, einfach bloß so eine leere Wette, sondern diese Unfasslichkeit und Ungreifbarkeit ist das, was mich trägt.
Also Gott ist die Garantie.
So meine ich.
Gott ist die Garantie.
Gott ist der Name für diese Garantie, wo wir dann jetzt drüber nachdenken müssten, kann man was über diese Ungreifbarkeit sagen? Oder man könnte ja auch so formulieren, was muss man von ihr ausschließen? Was kann sie nicht sein?
Und Sie sagen, in dem Moment, wo man diese Garantie, sagen wir, erkennt, erfährt, in dem Moment lässt man sich drauf ein?
So meine ich, das kann einen mit einer tiefen Dankbarkeit überfluten, trotz aller offenen Probleme und so, die da sind. Und das nennen Menschen auf der ganzen Welt dann so eine religiöse Erfahrung.
Und das ist aber gleich einem Sprung. Das war das Bild, das Sie dafür gebraucht haben.
Das Moment ist unabdingbar dabei. Man kann also nicht im Sessel sitzen und warten, dass die Wahrheit an die Tür klopft und man ihr dann gnädig eine Audienz gewährt.